Radio 1.
Der in Berlin geborene Hanno Koffler ist Schauspieler und Musiker. Mit der Musik ging es bei ihm im zarten Alter von 14 Jahren los, nämlich als Schlagzeuger seiner eigenen Band Kerosin. Die erste Filmrolle spielte er mit 20 in einem Kurzfilm und seither kann man sagen, pflastern viele tolle Filmproduktionen, Theaterrollen, unter anderem am Wiener Burgtheater unter der Regie von Klaus-Maria Brandauer und auch Fernsehrollen wie im Tatort und etlichen teilweise filmpreisnominierten Produktionen seinen Karriereweg. Wir sprechen heute mit ihm über den ZDF-Film Das bleibt unter uns und natürlich auch die vierte Staffel von Babylon Berlin, in der er natürlich wieder dabei ist. Heißen Sie ihn ganz herzlich willkommen. Hier ist Hanno Koffler.
Hi, hallo.
Herzlich willkommen.
Das Mikro ist für mich, ne?
Das Hi. Wäre deins, hallo. Wenn hallo. Es dir gefällt und ja. farblich passt
farblich
und
toll.
Alles.
Ja. Wunderbar.
Ich habe ja gesagt, mit der Musik ging's los. Das stimmt, glaube ich, gar nicht so richtig. Du hast vielleicht schon ganz früh Theater gespielt, nämlich als Kind schon. Ist das richtig? Und wenn ja, wie kam es dazu?
Das ist absolut richtig. Ja, ich habe, glaube ich, mit 9 Jahren habe ich schon Theater gespielt. Und auch in meiner Heimatstadt, also hier in Berlin, gar nicht so weit weg von dem Studio jetzt hier im Schiller-Theater.
Ach was?
Genau.
Okay, wie kommt man da dran im Alter von 9 Jahren an so eine Theaterrolle?
Wie kommt man da dran? Es waren sicherlich meine Eltern, die da irgendwie immer schon ein Faible für hatten. Also ich glaube, meine Mutter weiß wahrscheinlich bis heute fast mehr Bescheid, was gerade angesagt ist im Film und Fernsehen als ich. Die kennt jeden Namen und ist da total drin. So. Und damals waren die auch leidenschaftliche Theatergänger und hatten Ausschau gehalten und es wurden eben so Kleindarsteller gesucht, Kinderdarsteller. Und wir haben Schultheater klassisch auch gespielt, mein Bruder und ich. Und dann gab es eben dieses Angebot irgendwie oder dieses Vorsprechen Schiller-Theater. Was war das damals? Alpenkönig und Menschenfeind. Regie Heribert Sasse, das weiß ich noch. Das weiß ich, weil das ein verrücktes Theatertier war. Und da haben wir dann vorgesprochen auf Initiative meiner Eltern und dann hat das geklappt.
Wow.
Ja.
Okay, aber irre, wie du dich da noch dran erinnerst.
Ja.
Das scheint prägend gewesen zu sein. War es in der Tat so? Hast du damals schon im zarten Alter von 9 den Entschluss gefasst, boah, das wäre vielleicht was beruflich?
Ich will nichts Falsches sagen jetzt auf die Schnelle, aber ich glaube, so weit habe ich nicht gedacht. Nee, so weit habe ich nicht gedacht. Es war ja dann auch lange Zeit in meinem Leben so, dass ich viel eher mich als Musiker gesehen habe und Musik gemacht habe, bis ich dann mich getraut habe, auch wirklich zu sagen, mein Beruf ist Schauspieler. Das habe ich dann erst über die Lippen gebracht, nachdem ich in Wien wirklich klassisch Schauspiel studiert habe und dann dachte ich, okay, jetzt darf ich das auch sagen.
Ja, ich erwähne es nicht, um so einen vielleicht enttäuschenden Moment in deinem Leben hier nochmal öffentlich breitzutreten, sondern weil man es wirklich auch überall lesen kann. Du hast dich damals an der Schauspielschule Ernst Busch beworben und bist da aber abgelehnt worden. Und hast dann aber in Wien auf jeden Fall am Max-Reinhardt-Seminar diese Ausbildung zum Schauspieler erfolgreich absolviert. Warum war dir das so wichtig, das zu lernen? Weil ich spreche ja regelmäßig mit Schauspielern und Schauspielerinnen und manche von ihnen sagen ganz kategorisch, lehne ich ab. Ich
ja.
möchte das autodidaktisch machen. Du offensichtlich nicht. Warum war dir das wichtig?
Ich weiß es nicht. Also wenn man nach Amerika guckt zum Beispiel, gibt es ja also gerade im Filmbereich ganz viele, die das nicht über eine klassische Schauspielschule zum Beispiel erlernen. Aber irgendwie in Deutschland, auch damals vielleicht noch mehr als jetzt, war schon immer so der Kanon, du musst das richtig lernen, wenn du Schauspieler sein willst. Und für mich war damals immer nur der Weg über die Bühne zur Schauspielerei. Ich war gar nicht so, dass ich unbedingt im Film spielen musste, obwohl ich damals ein riesen Marlon Brando-Fan war. Aber irgendwie Film war für mich gar nicht richtig erreichbar. Für mich war es die Bühne. Und das war klar, dass ich dafür eine Ausbildung brauche. Lustigerweise habe ich dann aber trotzdem schon meine ersten Filme gedreht und bin dann nochmal zurück an die Schauspielschule. Also alles genau, hin und vor und zurück wieder.
Ja, aber vielleicht ist das so, vielleicht macht das was mit dir. Also vielleicht hat es unterbewusst einfach irgendwie was mit dir gemacht, was du gebraucht hast für den weiteren Weg. Oder na, ich habe heute natürlich endlos mir das Hirn zermartert bei den vielen Sachen, die du machst. Was erwähne ich hier? Und vor allen Dingen, du hast es ja selber gesagt, du hast Theater gemacht, du machst Fernsehgeschichten, Kinoproduktionen. Man weiß gar nicht, was man da rausstellen soll. Zig Sachen nominiert, zig Sachen mit Preisen beworfen. Und ich habe gedacht, wir machen es mal andersrum. Ich werfe den Ball rüber in deine Spielhälfte. Ja. Welche Stationen deiner Karriere, nenn gern zwei oder drei, aber renn nicht zu weit raus mit uns zeitlich, sind die wichtigsten für dich und warum?
Ja, okay, wow.
Das ist unfair, ne? Du musst
so, nee, aber ich, nachdenken. Doch, kriege ich hin. Okay. Kriege ich hin, ohne eine lange Pause fürs Radio zu machen. Ich muss immer so M und L. Nein, ich würde sagen, das erste große Ereignis für mich war die Rolle in Anatomie Teil 2. Das war so der Aufschlag, wo ich dachte, oh wow, Kino, das erste Mal mit einem fantastischen Regisseur zusammen, wo ich auch diese Rolle bekommen habe, weil ich schon beim Casting, ich hatte einen im Rollstuhl sitzenden jungen Mann gespielt, der an Multipler Sklerose leidet, und ich weiß noch, dass ich damals fürs Casting schon diesen Rollstuhl ausgeliehen hatte und eine Woche mit dem Rollstuhl in Berlin unterwegs war, und demzufolge war ich natürlich wahnsinnig stolz, dass der Stefan Rusowitzki das damals irgendwie gewertschätzt hat und mich besetzt hatte. Davor allerdings, muss ich sagen, habe ich den Marco Kreuzpaintner bei einem Casting kennengelernt. Und zwar war ich da eigentlich mit der Band schon auf dem Weg im Tourbus zu unserer Tournee, die wir damals hatten, und bin dann noch zu diesem Casting rausgesprungen. Ich weiß noch, wir lachen immer noch drüber, wenn wir uns treffen. Ich hatte so einen Hunger und habe im Casting, ich weiß nicht, wer da alles saß an jungen Kollegen, die jetzt alle berühmt sind, I don't know. Aber ich bin da so rein, hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, habe mir eine Banane gegriffen und dann wurde ich schon reingerufen zum Casting, und dann hatte ich diese Banane im Mund und habe die gegessen und habe das Interview fürs Casting gemacht, und dann hat mich der Marco besetzt, mit dem ich inzwischen wirklich 6 Filme gedreht habe, und wir versuchen in jedem Film diese Banane einzubauen. und irgendwo esse ich eine Banane. Wir haben nämlich zusammen dann Sommersturm gedreht. Da gibt's eine klassische Szene, wenn man sich den anschaut, mit der Banane. Und dann haben wir zusammen Krabbert gedreht. Das war die falsche Zeit, da gab's noch keine Banane. Es war ein historischer Film. Wir hatten Ganz und Gar gedreht, da gab's die Banane und so weiter, ja.
Ist das schön. Ja. Aber das war eigentlich so ein kleiner Running Gag zwischen euch vermutlich. Und jetzt hast du das schön mit der Radio 1 Hörer und Hörerinnen-Schar geteilt. Ich freue mich. Das ist schön. Ja. Bevor wir im zweiten Teil genauer über die beiden anstehenden Projekte bzw. Produktionen reden, würde ich vorweg noch gerne sagen, du bekennst dich dazu, deine Rollen per Bauchentscheid auszuwählen. Lass uns mit dem ZDF-Film vielleicht kurz dazu anfangen. Was hat dein Bauch zum Drehbuch von Das bleibt unter uns gesagt? Ist das so ein, liest du was und sagt der Bauch gleich immer was? Und bist du dann sehr entscheidungsfreudig, oder wie funktioniert das mit dir und deinem Bauch?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das auch so tatsächlich noch unterschreiben würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also das ist schon echt eine Mischung aus allem. Ich glaube schon, dass es auch immer darauf ankommt, in welcher Situation man ein Drehbuch, eine Geschichte liest. Also das kennen Sie ja vielleicht auch, wenn man Filme in einer bestimmten Stimmung schaut und dann in einer anderen Stimmung, das erreicht einen anders. Das heißt, der erste Moment des Lesens eines Stoffes ist schon entscheidend. Oft für das erste Gefühl. Und da kommt dann sozusagen, auf die Art und Weise ist der Bauch dann schon wichtig. Aber dann kommen andere Faktoren dazu.
Wie viel von einem Drehbuch musst du persönlich lesen, um so überhaupt so ein erstes Gefühl zu entwickeln? Muss man es ganz lesen, oder ist es so wie bei einem Song, wo man im Prinzip auch beim ersten Refrain schon weiß, also das brauche ich nochmal in meinem Leben oder nicht?
Ja, oh Gott, wer hört jetzt zu? Ich hab heute tatsächlich ein Drehbuch auf den Tisch bekommen. Es waren 4 Episoden für eine Serie, die gedreht werden soll. Es soll dann auch sofort ein E-Casting gemacht werden. Also übermorgen soll dieses E-Casting da sein mit Texten, die auswendig gelernt werden.
Das heißt, du filmst dich zu Hause selber und schickst es wohin. Es gibt nicht mehr Termine, wo man körperlich anwesend ist.
Genau. Okay. Und die wollen dann sofort eine Entscheidung, und dann lese ich tatsächlich meine Rolle. Ich lese meine Rolle, manchmal lese ich die ersten paar Seiten vom ersten Teil, die letzten paar Seiten, und dann gucke ich mal, ist es eine Rolle, die eine starke Szene hat, die eine Entwicklung hat, und dann treffe ich manchmal so auch eine erste Entscheidung, und ich habe heute abgesagt.
Genau, okay, das war, ja, dann oh mein Gott. Ist es, falls Sie zuhören, ja keine große Überraschung, dann haben die die Absage ja schon auf dem Tisch. Ich freue mich, dass du stattdessen bei uns zugesagt hast.
Ja.
Und weil wir unter anderem gleich auch noch über Babylon Berlin sprechen wollen und weil das ja vor Getagen mit Berit Becker so ein mega Erfolg war, als wir ihre Interpretation von Ein Tag wie Gold gespielt haben, habe ich mir gedacht, können wir heute ja mal die Merit Beckers und Meute Version zugrunde liegende Originalvariante des Songs von Max Rabe und Palastorchester spielen. Viel Spaß mit Ein Tag wie Gold. Max Rabe und Palastorchester, Ein Tag wie Gold, nicht ohne Grund gespielt. Bei mir sitzt Hanno Koffler und der ist in einer ZDF-Produktion zu sehen, aber eben auch in der vierten Staffel unter anderem von Babylon Berlin. Ich glaube, in der dritten warst du das erste Mal dabei, ne?
Ja, genau.
Mann.
Jetzt kommt die vierte.
Ja, Wahnsinn. Aber wir machen erstmal Stopp bei dem ZDF-Film. Ja. Den haben wir ja schon angefangen. Also, das bleibt unter uns. Ich erzähle Ihnen kurz, worum es da geht. Das ist nächste Woche Montag, 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Und da geht es um eine junge Mutter, die heißt Jana. Die hat eine moldawische Putzfrau mit Namen Natalia in Schwarzarbeit beschäftigt. Und diese Natalia erleidet während der Arbeit einen Unfall und fällt ins Koma. Das führt natürlich zu Problemen. Unter anderem hat sie eine Tochter, die sich dann bei Jana, bei dieser Mutter, die der Putzfrau den Job gibt, versteckt. Und es geht natürlich um alle möglichen Konflikte, die aus dieser Grundkonstellation erwachsen. Es geht um Verantwortung, es geht um die eigene Karriere in Frage stellen, es geht um Menschlichkeit natürlich allgemein und das Problem von Schwarzarbeit. So, und jetzt kommt Hanno Koffler ins Spiel. Wie beschreibst du oder worum hast du für dich so rausgelotet? Worum geht es da für dich in dem Film und warum bist du dabei?
Ja, finde ich immer gar nicht so leicht, das dann zusammenfassend irgendwie auf den Punkt zu bringen. Also was ich an der Geschichte total spannend fand und das eben auch schon beim ersten Lesen war, dass es da ein äußeres Ereignis gibt, in dem Fall ein Unfall, der dazu führt, dass ein Paar und eine scheinbare harmonische Familienkonstellation in eine Krise gerät und ganz andere Themen, die eigentlich nur diese Beziehungen betreffen und das Leben der Familie betreffen, zutage gefördert werden, die eben dieses Paar über Jahre unter den Teppich gekehrt haben. Also, und das finde ich wahnsinnig spannend und ich glaube, dass man das auch so wahnsinnig gut nachvollziehen kann, dass man Gefahr läuft im Alltagstrott, Dinge, die wo man denkt, ah, das führt jetzt zu einem Streit oder das will ich jetzt, das besprechen wir nächste Woche oder übernächste Woche, dass man diese Dinge schleifen lässt und dass die aber eigentlich wie so ein Geschwür oft da unter dem Teppich einer Familie darauf warten und auch wirklich dafür sorgen können, dass eine Familie im Endeffekt sich auseinanderlebt und irgendwann vielleicht sogar zerbricht.
Wow, okay. Ja, das finde ich, das ist natürlich ein sehr anderer Ansatz aus deiner Rolle gesehen und das ist echt ein guter Punkt, weil lässt sich ja genau wie viele andere Probleme aus diesem Film auch aufs Leben von uns allen umlegen. Ne? Also das ist natürlich, Gut, also damit wir das nicht in Tüdel kriegen, das bleibt unter uns, heißt diese Produktion fürs ZDF, die ist schon in der ZDF-Mediathek zu sehen und wird fernsehtechnisch ausgestrahlt im zweiten Montagabend 2015. So, Babylon Berlin haben wir auch schon kurz angerissen, ist ab dem 29.09. in der ARD-Mediathek und ab dem 1.10. im ersten Fernsehprogramm mit der vierten Staffel. Springen wir da mal kurz rein. Entschuldige, aber meine Zeit ist ja limitiert und du bist einfach zu fleißig. Was darfst du über dich und deine Rolle als SA-Oberleutnant Walter Stennes, was darfst du über den Dreh, was darf man überhaupt erfahren, bevor es losgeht mit Babylon Berlin?
Und das weiß ich nicht, was man darf. Also, aber ich kann sagen, dass und das sage ich wirklich nicht, um Werbung zu machen, aber diese vierte Staffel ist auf jeden Fall meine persönliche Lieblingsstaffel. Und ich finde, die macht so eine große Freude. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber die haben dort irgendwie nochmal alles ausgepackt an Spannung, an Humor, an wirklichen Grausamkeiten. Weil der Vormarsch sozusagen der Nazis ist natürlich schwer zugange. Und was mir damals nicht, oder was mir nicht klar war, ist ja, dass innerhalb der Nazis es ja auch krasseste Konkurrenzkämpfe gab. Also meine Figur, dieser Walter Stennes, den es wirklich gab, der hatte ja tatsächlich ein Attentat, ein Putsch auf Hitler geplant. Das ist wirklich der Stennis-Putsch. Und das kann man eben auch in einer etwas fiktionalisierteren Form auch in dieser Staffel miterleben, wie Stennis halt seine Mannen anführt und da auch die Hauptfigur, gespielt von Volker Bruch, der Gereon Rath, da mit reingerät. Also ich finde es richtig, richtig toll.
Wie spielt sich so ein Type? Also der ist ja jetzt nicht so ein Grundsympathieträger. Ne? Ist das für dich die Herausforderung bei so einer Rolle? Also reizt dich das, einen Arsch zu spielen? Ist das spannender, als einen netten Typen zu spielen als Rolle? Oder?
Also man guckt natürlich nicht und sagt, oh cool, das ist ein Arsch. Ich wollte immer mal einen Arsch spielen. Das ist toll.
Du würdest dich wundern, was Kollegen jetzt auf so eine Frage schon geantwortet haben.
Also, aber dieser Stennis hat eben was. Also, das ist ein wirklicher Bösewicht, muss man sagen, ja. Aber was mich natürlich reizt, deshalb mache ich den Beruf ja auch, sich zu fragen, wie kann so ein Typ, wie wird man so böse? Und dann finde ich es auch total spannend natürlich auch, und ich finde das auch ist eine Aufgabe von uns Künstlern auch in dem Medium, nicht nur dem Guten, also den Helden, die sozusagen dann was Heroisches und Gutes und Rechtschaffendes tun, dem ein Gesicht zu geben, sondern natürlich auch dem Bösen, weil wir können dadurch zeigen, was sind eigentlich die Mittel, wie die einen verführen, wie manipulieren die einen, was haben die, was ist das, wo ist da die Magie des Bösen? Und das war auch eine große Lust, das in dieser Figur zu entdecken, mit seiner ganzen Kraft, mit seiner präpotenten Gewalt, die er da auch hatte, aber wo es dann eben auch Menschen gibt, die das anziehend fanden und gesagt haben, wow, dem gehe ich hinterher.
Okay. Ja. Wir haben noch eine knappe Minute, ich mache noch eine Tüte auf. Gibt es irgendwas, was kommt, was du uns schon verraten darfst, was du vielleicht schon abgedreht hast, wo aber einfach noch keiner weiß?
Ja, tatsächlich. Der Roman von der Caroline Rosales, Sexuell verfügbar, der wurde verfilmt in einer wunderbaren, schmutzig-komödiantischen Serie mit der Laura Tonke. Und da habe ich eine komödiantische, sehr, sehr interessante Rolle gespielt. Genau, das wird kommen, das war abgedreht, dann kommt ein Tatort mit dem Wotan Wilke Möhring und so weiter.
Guck mal an, ganz schön beschäftigt, der Hanno Koffler. Umso schöner, dass du Zeit hattest für so einen kleinen Zwischenstopp zwischen all deinen Drehs hier bei uns. Es hat mir mega Spaß gemacht. Toll, dass du da warst. Lieben, lieben Dank.
Total gerne. Vielen Dank ans Publikum und an Radio 1.